So, dann haben wir hier schon alles am besten hin. Dann haben wir das Mikro direkt hier. So. Hallo Dennis.
Hi.
Ich wurde letztes Mal ermahnt, ich muss jetzt mal erstmal erzählen, dass wir einen Podcast haben für die, die ohne Video zuschauen. Also ihr seid bei dem Wolf on Tour Podcast gelandet. Wir sind heute in Mallorca. Für alle, die nicht mit Bild schauen, wir sind am Strand bei geilem Wetter, ne?
Genau, ja.
Für alle anderen sehen, dass wir hier in einer Kammer sitzen, im Hotel, in irgendeinem Seminarraum. Und ich habe den Dennis bei mir, Aitekin, einer der, kann man schon sagen, international erfolgreichsten so Schiedsrichter im Fußballsport, den wir in Deutschland so zu bieten haben, oder? Habe ich dir da jetzt zu viel Honig ums Maul geschmiert?
Ach, bist Gott. Schon... Ja, man ist natürlich aktiv, auch bei einigen großen Spielen, aber es gibt immer erfolgreichere, bessere und ich gucke, dass ich das irgendwie hinkriege und ja, es passt. Es passt schon, also es geht immer besser,
sagen wir es mal. Ja. Also sehr bescheidener Typ, also du bist heute dann der bescheidene Part und ich wie immer das Großmaul. Ich habe mir den Dennis geschnappt, um einen kleinen Podcast für euch aufzunehmen, weil ich bin ja bekennender, nicht großer Fußballfan, zugegebenermaßen.
Das macht wissen, dich besonders sympathisch. Also.
Wissen die meisten Zuhörer, Zuschauer, dass ich eigentlich Fußball nicht so wahnsinnig involviert bin, obwohl wir auch mittlerweile ein paar Vereine doch tatsächlich ausgestattet haben. Aber ich finde es brutal spannend, weil ich glaube, man unterschätzt, wie viel Training man als Schiedsrichter machen muss. Du musst ja eigentlich die ganze Zeit mit denen den Speed mitgehen, richtig?
Genau, ja. Also das Problem ist, dass wir nicht jünger werden und
ja?
Die Spieler gefühlt 17 sind. Früher war ich quasi...
Magst du verraten, wie alt du bist?
Ich bin jetzt 39, ich werde dann im Juli 40. Und früher war ich immer der Jüngste auf dem Platz als Schiedsrichter.
Ja.
Und da dachte ich mir immer, wir sind ganz schön alte Spieler hier und habe die dann auch gut abhängen können, konditionell und auch so generell von der Fitness. Aber jetzt ist es eben tatsächlich so, dass man realisiert, dass man einfach noch mehr machen muss. Und in der Regel trainiere ich jeden Tag oder also mindestens 6-mal die Woche.
Ja.
Um da auf dem Niveau mithalten zu können, weil die Jungs natürlich athletischer, schneller, besser, der Fußball wird athletischer und das erfordert einfach, dass wir auch da mitgehen, weil wir letztendlich Dienstleister für Fußball sind und wir müssen da optimal vorbereitet sein und deswegen tun wir alles. Ja.
Okay. Beschreib mal so ein bisschen, wie sieht so ein Training bei dir aus? Also Konditionstraining schätze ich?
Ja, also viele Intervalle, also viele Intervallläufe. Ich habe jetzt die letzten Jahre sehr viele Intervallläufe immer gemacht, immer eigentlich in einem gleichen Stil trainiert, habe aber gemerkt, dass ich irgendwann stehen geblieben bin. Hatte auch dann relativ häufig muskuläre Probleme, laufend irgendwas, hat da mal gezwickt und habe dann immer überlegt, woran liegt es, was mache ich, wie kann ich jetzt mal so die nächste Stufe erreichen. Und habe dann tatsächlich mal das Grundlagentraining jetzt mal so ganz langsam und lange Sachen mal eingebaut. Das war so die erste Stufe. Die zweite Stufe natürlich im Bereich Krafttraining, so das eine oder andere optimiert. Aber ich muss sagen, seit knapp 4 Monaten mache ich jetzt jeden Tag Beweglichkeitstraining. Jeden Morgen, ich stehe immer um 5 Uhr.
Hör ich natürlich gerne.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich wurde da auch ein Stück weit von deinen ganzen Videos etc. inspiriert. Das ist jetzt auch wirklich jetzt überhaupt nicht gestellt oder sonst was.
Also ich habe ihn bezahlt, dass er das sagt.
Nee, ich habe mich damit deswegen auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht habe, also wenn du natürlich alles probiert hast schon und du morgens, wenn du aufstehst, wirklich bei den ersten Schritten, wenn du da dann die Treppen runtergehst im Haus und dir denkst, boah, jetzt tut mir da wieder was weh und da wieder was weh. Und ich dachte, das kann ja nicht normal sein. Also ich dachte mir, da muss ich jetzt irgendwas machen. Und habe dann natürlich so das ein oder andere Video von dir gesehen, habe aber dann auch im Internet geguckt, was gibt es da so für Möglichkeiten. Und für das Beweglichkeitstraining gibt es ja auch aus Amerika das ein oder andere Video. Jetzt in dem Fall nutze ich eben Rombot.
Dieses Rainbow. Das Rombot, das verlinke ich euch mal. Ja. Das kenne ich schon seit ein paar Jahren. Coole Geschichte.
Ja, das ist dieses Range of Motion Workout of the Day. Im Prinzip ist es halt ein tägliches Video, was nur 15 bis 20 Minuten dauert. Und ich muss sagen, das sind viele Übungen, die du auch machst oder gezeigt hast. Und wenn man dann sieht, wenn man das jeden Tag macht, was das für eine, was das dann mit dem Körper macht und wie man sich dann fühlt. Und das war für mich so positiv, dass ich ein Stück weit, also wenn ich es nicht mache am Tag, also wenn ich es morgens mal ausnahmsweise nicht schaffe, das ist für mich tagsüber, passt da irgendwas dann nicht. Da fehlt dann irgendwas und ich hole es dann auch immer brav nach. Aber das ist einfach, jetzt gehört das quasi zu, das ist ein wesentlicher Baustein und aus meiner Sicht ist eines der, wahrscheinlich der Baustein, der aktuell mir so ein tolles Gefühl gibt, ein tolles Körpergefühl gibt, dass ich sage, okay, jetzt mit 40, jetzt so, also fast ohne, also letztendlich ohne Wehwehchen da auf dem Platz zu stehen, das
und die Pace toll. Mitzugehen ist schon krass.
Genau.
Aber dann ist natürlich halt auch das Beweglichkeitsthema für dich einfach auch so eine Basis, um eben die anderen Dinge, die nötig sind, besser machen zu können. Ne? Also soll nicht falsch rüberkommen, dass jetzt irgendwie Beweglichkeit und dann kannst du rennen wie ein junger Gott, sondern muss halt einfach so die Basis, also für mich ist halt Beweglichkeit immer so die Basis für all die anderen athletischen Fähigkeiten. Weil wenn du halt Schmerzen hast, dann kannst du halt nicht mehr viel trainieren. Ne?
Also nicht mehr viel. Ja, aber ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe mich jahrelang nicht getraut, richtig zu sprinten oder richtig anzutreten, weil ich eben mehrfach Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, Oberschenkelrückseite, das war dann für mich wirklich so eine, ja, ich hatte tatsächlich Angst anzutreten und wenn, es ist jetzt das, ich habe mir immer gedacht, da kannst du ja alles Mögliche, da kannst du zum Sportpsychologen gehen und da kannst du alles Mögliche machen und wir sind ja auch Profis und Leistungssportler und deswegen macht man auch alles, ich bin auch so einer, ich versuche alles, um einfach nochmal die letzten 1-3% rauszuholen, aber wenn ich dann, wie gesagt, die letzten Wochen und Monate mir angucke, was da passiert ist, dass ich dann plötzlich im Spiel nicht eine Sekunde drüber nachdenke, sondern einfach nur renne. Und früher habe ich mir dann immer überlegt, oh, machst du mal ein bisschen langsam und dann trittst du kontrolliert an und so weiter. Und da fehlt dir dann die Zeit natürlich. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, da kommt ein letztendlich Selbstbewusstsein wieder zurück, also auch ein Gefühl für den Körper. Und das ist einfach schon eine tolle Sache gewesen für mich.
Cool. Hast du mal irgendwie, also weißt du, wie viele Kilometer du bei so einem Spiel zurücklegst?
Ja, ja. Wir werden ja jedes Mal gemessen.
Jedes Mal?
Ja, ja, wir haben so.
Wo bist du da im Schnitt?
Wie die Spieler, die werden ja auch getrackt. Wir werden auch getrackt und wir liegen so zwischen 10 bis 12, 12,5 Kilometer.
Okay.
So in dem Schnitt liegen wir. Und da wird dann natürlich auch gemessen, wie viele Sprints wir machen und wie viele Tempoläufe etc. Und das ist schon für den Körper schon eine, also für uns schon eine Belastung, also das ist nicht ohne und da musst du halt dann gucken, dass du dich dahin trainierst, ja.
Okay. Vielleicht nochmal zurück zum Ausdauertraining als solches, weil ich glaube, das könnte einige interessieren, die zuhören. Also machst du Ausdauertraining mehr so aus dem Gefühl raus oder hast du dann schon auch deine Pulsbereiche, lässt du dich da auch irgendwie beraten, irgendwie coachen, wie du optimal oder hast du da einfach dich selber befasst oder wie, wie gehst du da ran? Einfach mal so ein paar Details zum Ausdauertraining, weil ich glaube, das interessiert bestimmt viele, die auch irgendwie selber Fußball spielen oder irgendwas machen in der Richtung.
Nee, also wir haben ja jedes Jahr unsere entsprechenden Medizinchecks und da werden auch die Pulsbereiche, Laktatmessungen etc. vorgenommen. Und die werden jedes Mal individuell angepasst.
Okay.
Wir haben alle 3 bis 6 Monate eine Körperfettmessung. Also im Prinzip sind wir komplett gläsern. Und jede Trainingseinheit wird auch dann monitort. Das heißt, wenn ich nicht trainiere, dann kommt da schon mal eine Rückfrage, warum ich nicht trainiere. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier auf Mallorca...
Nicht schlecht. Da ist deshalb bist du immer so gut in Shape, ich sehe schon. Kannst dir gar nicht erlauben, ein paar Kilo zu viel zu haben. Finde ich.
Naja, also ich sag mal so, es wird auch ein bisschen natürlich erwartet, dass man athletisch rüberkommt.
Ja, logisch.
Weil man ist ja Profifußball, da geht es um sehr viel. Und da kannst du dir natürlich jetzt nicht erlauben, da rumzulaufen wie vor 20, 30 Jahren, als die Schiedsrichter noch so einen Bierbauch hatten. Noch mittags
vielleicht. Das wäre meine Zeit gewesen, da hätte ich mich auch mal beworben. Ja, das ist schon, also ich finde das beeindruckend, weil, oder für mich ist es halt beeindruckend, die Fußballfans wahrscheinlich, die sind da ein bisschen mehr drin, aber ich habe mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht, dass ja eigentlich der Schiedsrichter wirklich genauso halt präsent sein muss, genauso viel laufen muss, genauso immer am Geschehen sein muss. und natürlich eine extreme Fitness mitbringen muss, weil, also muss ich ja sagen, wenn ich mit Fußballern gearbeitet habe, die sind schon alle flink, also musste schon...
Ja, die sind schon... Die sind flink. Es gibt ja auch natürlich Spieler, die flink sind, aber auch älter werden und dann langsamer werden. Die machen es dann natürlich mit dem Auge, mit Erfahrung. Mhm. Und so ist es ja bei den Schiedsrichtern auch. Es gibt ja auch sehr extrem junge Schiedsrichter, die wahnsinnige Athletik haben, extrem schnell sind.
Aber nicht diese Erfahrung
haben. Ja, die
noch nicht.
Die laufen dann halt natürlich etwas mehr. Und wir, die Erfahreneren, die laufen dann etwas weniger, weil sie wissen oder zumindest erahnen können, wo der Ball hinkommt. Und dann laufen wir halt dann schon vorher los.
Das finde ich schon echt spannend. Vielleicht mal für die Fußballfans, was war so für dich das coolste Spiel, was du bis jetzt pfeifen durftest, kannst du das so sagen?
Es gibt viele, also es gibt viele Spiele, die tatsächlich hängen bleiben im Kopf, aber es war sicherlich, also sehr bewegend war für mich tatsächlich das Pokalfinale letztes Jahr, Dortmund gegen Frankfurt, das war das deutsche Pokalfinale zu leiten, das darf man als Schiedsrichter eigentlich nur einmal, also okay. Es gibt die Ehre, kommt einem nur einmal zugute und das war ein tolles Erlebnis, das Spiel lief super, auch für uns und alles drumherum war einfach perfekt, es war ein perfekter Tag und sowas haftet sich extrem letztendlich positiv und da denkt man wirklich sehr, sehr gerne auch zurück und es gibt natürlich auch negative Erlebnisse, wo man mal daneben liegt und dann extrem medial zerlegt wird, aber
das halt so. Passiert schon mal, ne?
Das gehört zu unserem Job, das gehört dazu, genau.
Ist jetzt ja, jetzt vielleicht auch ein kurzes Thema, jetzt ist ja viel mit Videogeschichten, wie stehst du dazu?
Ja, ich meine, wir sind ja in einem Zeitalter, wo letztendlich alles transparent, sehr schnell, die Zuschauer auf den Rängen, also sobald wir entscheiden, ein paar Sekunden später, haben die das schon quasi am Handy und wissen, was Sache ist. Und deswegen, also wir müssen da mit der Zeit gehen. Ja. Also es ist unumgänglich, auch für den Fußball und um quasi die ganz klaren Fehler eben tatsächlich zu vermeiden. Das ist ja auch ein Schutz für uns.
Ja.
Es ist ja ein doppelter Boden.
Gibt es weniger Shitstorm danach?
Es gibt weniger Shitstorm, tatsächlich. Es wird trotzdem lang diskutiert.
Klar.
Weil auch dort gibt es ja Szenen, die im Video oder im Bewegtbild, da sitzen 10 Leute davor, dann sagen 6, das ist ein Elfmeter und 4 sagen, das ist kein Elfmeter. Die Diskussion wird es immer geben. Das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass da halt immer diskutiert wird. Aber für uns ist es eben so, dass diese ganz krassen Fehler, die ja tatsächlich auch passieren, weil das menschliche Auge, die Geschwindigkeiten, die da teilweise vorhanden sind, nicht mehr verarbeiten kann. Und dann übersiehst du was und dann ärgerst du dich am meisten. Und du bist, also ich bestrafe mich da ja selber schon. Ich gehe dann irgendwie auf dem Laufband x-fach rennen oder sonst was und guck mir die Sachen nochmal an. Aber es hilft dir ja nicht, du willst es ja nicht machen. Du willst ja mit bestem Wissen und Gewissen da an die Sache rangehen und Fehler gehören dazu. Und das muss, wenn man quasi damit nicht umgehen kann, dann sollte man letztendlich auch diesen Job nicht ausüben. Mhm. Genau.
Vielleicht nochmal zurück zu den Verletzungen. Hast du mal ein Spiel dann gehabt, wo du dich irgendwie mitten im Spiel verletzt hast und dann bis zum Ende pfeifen musstest oder so? Hast du mal so ein paar Erlebnisse gehabt mit deinen Wehwehchen?
Ja, also ich...
Bevor du so konsequent gearbeitet hast an den Sachen?
Ja, das ist tatsächlich, dass man mal eine leichte Zerrung dann während dem Spiel sich holt und dann sich durchbeißt etc., das ist wirklich...
Gang und gäbe.
Also nicht gang und gäbe, Gott sei Dank nicht mehr. Das passiert jetzt, in den letzten Jahren ist mir das Gott sei Dank nicht passiert, aber wirklich in der Anfangsphase, wo ich dann einfach auch zu wenig Erfahrung hatte, trainingswissenschaftlich, wie trainiere ich, was mache ich, was tue ich alles, war es dann auch so, dass ich dann irgendwas hatte und dann aber man sich durchgekämpft hat. Und aber jetzt ist es so, wenn ich tatsächlich was habe, dann höre ich eben auch, dann stoppe ich halt auch. Ja. Das ist mir auch vor zwei oder drei Jahren hatte ich mal ein Spiel in Darmstadt gegen Köln, da habe ich einen Einriss in der Wade gehabt.
Okay.
Man hätte es mit viel... Ich sag mal, mit viel auf die Zähne beißen hätte ich schon noch nach Hause bringen können, das Spiel, aber das Risiko bin ich dann auch gar nicht mehr
eingegangen. Ja, jetzt halt nachher auch den Preis für bezahlt, ne?
Genau.
Also, das fühlt sich halt dann am nächsten Tag nicht unbedingt besser an nach sowas.
Ist ja auch außergewöhnlich halt für die breite Masse, dass auch ein Schiedsrichter sich verletzen kann, weil die glauben ja, die in der Mitte müssen immer funktionieren, also die müssen immer fehlerfrei sein.
Ja, das ist ja so wie bei mir, die sind halt Schiedsrichter, die machen halt da. Die sind da halt.
Ist ja auch gut, weil wir sind ja, also wir sind ja, die Menschen gehen ja nicht wegen uns ins Stadion, ja, sondern wegen den Spielern und wegen ihrer Mannschaft. Und das ist auch vollkommen okay so. Wir müssen uns da gar nicht in den Vordergrund schieben. Wir wollen uns auch gar nicht in den Vordergrund schieben. Wir sind ja schon froh, wenn wir abpfeifen und kein Mensch redet über uns. Dann ist das schon das größte Lob,
was wir bekommen. Das ist schon das Beste, was passieren kann, genau, sozusagen. Ja, finde ich schon extrem spannend. Und ich finde halt immer wieder spannend, dass jetzt auch so die Geschichten, die du erzählst, was Verletzungen angeht, das sind halt immer die gleichen Sachen. Ne? Ja. Also wenn ich mit Fußballern oder allgemein Laufsportarten, Tennis, Fußball, Sprintsportarten, du hast immer die gleichen Sachen. Du hast die Adduktorengeschichten, du hast die Leistenproblematiken, die Waden, die Ischias, die reißen. Also immer wieder die gleichen Muskelfaserrisse, Thematiken und sowas. Ja. Und da spielt halt echt dieses Beweglichkeitsthema so eine Riesenrolle. Und es kommt halt echt gerade ganz langsam da erst an. Also es sind ja bei uns gerade, wenn man im Fußball schaut, gerade mal eine Handvoll Clubs, die da jetzt ganz gezielt mitarbeiten, ne? Und ganz gezielt auch die Beweglichkeitsgeschichte mit reinnehmen. Bei dir jetzt gezwungenermaßen sozusagen, du hast dann gemerkt, dass du brauchst, hast das Glück gehabt, da irgendwie in Berührung zu kommen mit uns.
Absolut, absolut.
Aber das ist schon noch eine große Geschichte, wo wir uns irgendwie noch mit mehr befassen müssen.
Absolut,
absolut. Aber es passiert schon eine Menge in der Richtung. Und deshalb war ich auch das Spannende, heute mit dir mal zu quatschen, weil ich einfach, du hast mir das ja heute Morgen schon erzählt, so ein bisschen, dass du jetzt eben so viel Beweglichkeit machst. Wir wollten auch noch um die Wette einen Kniestand machen, vielleicht müssen wir das nachher mal noch machen hier. Gucken, ob wir die Kamera irgendwie gestellt kriegen. Und dann müssen wir halt für den Ton, für die, die nur mithören irgendwie, müssen wir uns halt, weiß ich nicht, was überlegen, dass sie sich vorstellen können, wie dein Kniestand aussieht.
Das ist, wobei das ja unfair ist, ich bin 1,97. Ne?
Ja, deine Hebelverhältnisse sind nicht so gut für Kniestand.
Ja.
Dafür läufst du minimal schneller als ich, würde ich sagen.
Wahrscheinlich,
ja. Bist du auch ein guter Sprinter gewesen früher?
Nee, also Sprinter ist nicht so, Sprint ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsdisziplin, aber ich meine, jeder hat halt unterschiedliche Stärken.
Ja, meine auch nicht, weil ich halt ungefähr einen Meter groß bin.
Also ich muss auch sagen, auch Langlaufen ist nicht meine Stärke. Meine einzige Stärke ist böse schauen.
Okay.
Das ist ja auch eine Stärke.
Ist auch eine Stärke auf jeden Fall. Also Respekt einflößen zu sein, ist auch eine große Stärke. Hast du, von welcher Sportart kommst du denn ursprünglich her? Hast du auch gekickt viel?
Ja, ja, genau.
Also bist du Fußballer gewesen?
Ja, ja, ich habe selber gespielt, 8, 9 Jahre.
Okay.
Und dann ging es nicht mehr, weil einfach spielen und Schiedsrichter sein, das war dann einfach zu viel Aufwand. Und dann habe ich mich eben für den Weg des Schiedsrichters entschieden. Weil ich glaube, als Spieler wäre ich nicht in die Kategorien gekommen, wo ich jetzt bin.
Ja, realistische Einschätzung. Ja. Und wann hast du angefangen zu pfeifen? Also wie lange?
1995. Also ich bin jetzt schon einige Jahre Schiedsrichter. Und klar, also wirklich von der untersten Liga nach ganz oben, das ist natürlich schon ein harter Weg. Ist auch viele Rückschläge. Da musst du, wenn du da auf dem Dorfsportplatz bei -7 Grad und die beschimpfen dich. Und da war da wirklich alles dabei. Und
ist dann auch manchmal spannend mit den Zuschauern, nehme ich an, oder?
Wenn man da ist es aber noch viel schlimmer.
Ja, weil du noch keinen Schutz, also du hast die Distanz nicht,
oder? Ja, du siehst den Einzelnen, der dich gerade beleidigt.
Ach so.
Also das ist das Bittere. Also wenn du jetzt in einem Stadion bist, wo 70.000 Zuschauer sind, dann guckst du halt, dann schreien die halt so ein bisschen und dann denkst du dir, naja gut, vielleicht schreien sie ja einen anderen an.
Die meinen mich nicht mit Arschloch.
Ja, genau. Aber wenn du da auf so einem Sportplatz, wirklich auf so einem Sportplatz stehst und du siehst dann den einen, der dich permanent beleidigt,
da tickst du. Und du musst immer schön Haltung bewahren,
genau,
und
genau, immer schön
Haltung brav bewahren sein. Und
das ist dann schon nochmal, und da tun wir wirklich auch die ganzen jungen Schiedsrichter teilweise auch jetzt, wenn ich das sehe, mein Sohn spielt Fußball und ich guck da ab und zu, da pfeifen dann auch jüngere Schiedsrichter und da die Eltern, was die da alles reinrufen.
Ich wollte gerade sagen, die Eltern sind ja eigentlich schon Champions League quasi, was Beleidigen immer, und Terror angeht am Fußballplatz, oder?
Also, wir vergessen halt, dass es da nicht um
Milliarden geht.
Die Jungs wollen ja Fußball spielen, die Jungs wollen ja ein bisschen Spaß haben. Und da sind die Emotionen, ich verstehe Emotionen, ich habe auch Emotionen, wenn ich dann sehe, wie mein Sohn da kickt und was die da so machen. Aber man muss halt immer bedenken, man muss die Kirche im Dorf lassen.
Ja, ich glaube, das ist oft bei den Eltern, wenn man das so beobachtet, da sind halt irgendwelche gelebten Träume, die sie sich vielleicht irgendwie selber nicht erreichen konnten, die sie dann irgendwie auf die Kinder projizieren, und so ist schon psychologisch spannend zu beobachten. Aber das ist ja in jedem Sport. Also wenn du Leichtathletikveranstaltungen siehst, ja auch spannende Sachen, was die ihren Kindern so zurufen.
Ja, das ist...
Also von dem her,
ist das normal wahrscheinlich in unserer Gesellschaft höher, weiter, schneller und immer.
Aber hast du mal so als Schiedsrichter richtig so brenzlige Situationen gehabt, so richtige Gewaltgeschichten auch erlebt, wo die dir wirklich ans Leder wollten nach so einem Spiel oder so?
Also ich habe mal, das ist jetzt ewig her, da hatte ich mal wirklich ein Spiel in der Kreisliga oder sowas, das ist wirklich, keine Ahnung, 15 Jahre locker zurück. Und das Spiel ging, das weiß ich noch wirklich, wie, als ob es gestern gewesen wäre, das Spiel ging aus 15-1. Und die Mannschaft, die verloren hat, die hat tatsächlich gedacht, also das lag
an mir. Das liegt am Tier.
Und nach dem Spiel,
liegt am Schiedsrichter.
Also bei 15-1, nach dem Spiel, als ich dann zum Auto bin, dann kam dann ein Spieler eben auf mich zu und der hat dann tatsächlich versucht, auf mich zu treten. Das war so das einzige negative Erlebnis, wo es körperlich wurde.
Okay.
Das ist dann natürlich nicht schön, aber... Ansonsten muss ich sagen, klar, Beleidigungen, das passiert halt mal und das sind Emotionen und sowas. Vieles lässt man sich auch gefallen, aber es gibt natürlich Grenzen.
Ja, klar.
Und die sollten, also wenn die überschritten werden, dann gehe ich da auch gegen vor, weil das, man muss sich nicht alles gefallen lassen.
Nö,
definitiv nicht. Wir sind ja kein Freiwild, ne? Also das ist ja, muss man ja auch sagen.
Und für alle, die jetzt vorm Zuhören sitzen und sich fragen, ich will auch mal Schiedsrichter werden, ganz oben. Du hast gerade schon gesagt, weiter Weg. Wie läuft sowas ab? Wer entscheidet das, wie du dich weiterentwickelst als Schiedsrichter? Was sind da für Gremien oder wie ist der Weg? Zunächst
geht es ja los mit so einem ganz einfachen Schiedsrichterlehrgang. Der dauert 3-4 Tage. Dann ist man quasi offiziell Schiedsrichter und hat einen Schiedsrichterschein. Mhm. Also ich bin es damals geworden, weil man kann dann mit dem Schiedsrichterausweis auch in die Stadien rein, for free.
Und war die Idee.
Also,
das war die Geld sparen bei den Karten im Stadion.
Das war die eine Idee. Die andere Idee war tatsächlich, sich auch ein bisschen Geld verdienen, also Taschengeld verdienen. Mhm. Wenn man damit 16, 17 anfängt und dann ein bisschen Taschengeld sich und dabei auch noch Sport macht, ist ja auch ganz, ganz nett. Und aber dann geht es eben los mit, ja, weil man pfeift da Spiele und es gibt Beobachter, die bewerten einen und dann. Wenn man die Sachen gut macht, dann steigt man in die nächste Kategorie auf, in die nächste Liga. Und so geht es dann eben weiter. Und je höher man kommt, die Pyramide wird halt nach oben immer spitzer und schwieriger. Die Plätze werden weniger. Und das ist dann halt einfach ein Leistungsprinzip. Natürlich ist es auch so, immer wenn Menschen andere Menschen bewerten, ist es dann halt so, dass auch subjektive Empfindungen eine Rolle spielen.
Klar.
Aber das ist überall in der Gesellschaft. Und da muss man halt eben einfach, das Gesamtpaket muss halt passen. Also musst natürlich auch gucken, wenn du auf dem Platz stehst, dass du auch was darstellst, dass die sagen, oh, vor dem haben wir jetzt mal ein bisschen Respekt. Da helfen mir meine ganzen Falten im Gesicht. Die sind nicht ganz so, also für den Fall ist es ganz gut, aber ansonsten ist es jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Aber ja, das Paket muss halt passen und du musst natürlich kommunikativ sein. Du darfst nicht dich identifizieren durch irgendwelche gelbe und rote Karten oder sonst was, sondern am Ende geht es ja darum, 22 Menschen, die auf dem Platz stehen, so zu führen, dass die sagen, hey, der ist normal, der macht alles, also der versucht sein Bestes, der liegt auch mal daneben, aber dadurch hat man auch die Akzeptanz, wenn sie merken, das ist ein ganz normaler und im Prinzip, so wie wir uns jetzt unterhalten, rede ich auch mit den Spielern, wenn sie normal mit mir reden, wenn sie nicht normal mit mir reden, dann rede ich auch nicht normal. Und das ist halt einfach... das gehört halt dann zu unserem Job dazu und das so versucht man halt, jedes Spiel ist ein Projekt, jedes Spiel ist letztendlich ein Thema, wo du sagst, okay, wie gehe ich das an? Selbst viele Mannschaften oder viele Spieler kennt man ja über die Jahre, man pfeift die sehr oft und genauso...
Du kennst schon deine Kandidaten, oder?
Nee, das ist, also man kennt, natürlich kennt man...
Ah, das ist wieder der Dieter, so Rote schon mal locker machen...
Nee, das nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass die Spieler ja auch Schwankungen unterliegen, genau wie wir. Das heißt, wenn ich am Vorabend einfach schlecht drauf war, Theater daheim oder sonst was, genauso unterliegen ja auch Spieler Schwankungen. Das heißt, ich kann nicht pauschal sagen, der und der ist immer für das und das quasi berüchtigt. Das gibt's, also dieses Schubladendenken, das ist tatsächlich so, das gibt's bei mir nicht. Ich mache dann einmal, egal was in dem letzten Spiel war, ist mir komplett egal, weil man einfach da reingeht und sagt, okay, vielleicht war er schlecht drauf. Und ich bin da sogar eher so, dass ich auf den Spieler zugehe und sage, hey, das letzte Mal, komm, egal, weiter geht's. weil die dann auch tatsächlich so ein bisschen Respekt haben und sagen, oh, hoffentlich vergisst er das nicht und so. Natürlich vergesse ich nichts, aber ich bin auch nicht nachtragend.
Ja, ist cool. Und jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie viel du trainierst, um eben fit zu sein und so. Hast du für dich so eine Zielsetzung, wie lange du noch pfeifen möchtest auf dem Niveau? Also wo du sagst, oder sagst du, ich mache so lange, wie ich mich fit fühle? Oder was ist so? Oder gibt es jemanden, der dir irgendwann sagt, Eitinger, jetzt ist gut?
Also,
du bist jetzt ein alter Sack, lass gut sein?
Oder also es gibt tatsächlich Altersgrenzen. Mhm. Also national ist die Altersgrenze 47.
Okay.
Und international ist die Altersgrenze 45. Also okay. Das heißt jetzt also als FIFA-Schiedsrichter, internationaler Schiedsrichter, darf ich bis 45 pfeifen.
Okay.
Und national dürfte ich dann tatsächlich bis 47. Aber es ist so, ich meine, ich mache ja auch beruflich ziemlich viel und habe da viel Spaß dabei. Und man guckt dann natürlich schon von Jahr zu Jahr und überlegt, was will man, macht es noch einem Spaß, wenn man rausläuft. Und hat man das Brennen noch sozusagen, wenn man da in den Katakomben steht und dann kommt das Signal, jetzt geht's raus. Und das sind eigentlich so die Momente für mich, für diese Momente lebe ich eigentlich. Für die trainiere ich hart, jeden Tag versuche mein Bestes. Und wenn du dann da unten stehst und das Signal kommt und du läufst raus in ein Stadion, was voll besetzt ist, egal 50 oder 80.000 Zuschauer, und du führst die Mannschaften raus, dann ist das ein Gefühl, das kann ich sehr schwer beschreiben, aber ich kriege letztendlich, wenn ich allein vom Beschreiben, kriege ich Gänsehaut, weil das für mich immer noch viel Leidenschaft ist und ein Teil des großen Fußballgeschäftes letztendlich zu sein, das macht mich stolz, aber auch zeigt mir auch, also was wir für eine Verantwortung haben, oder mir ist es letztendlich bewusst, was wir da für eine Verantwortung haben, und deswegen ist es so, also es gibt viele, die dann sagen, ja, der macht einen Fehler und dann fährt er heim und ist ihm egal. Das ist eben bei uns genau anders.
Ja, aber das funktioniert ja bei niemandem, der seinen Beruf richtig mit Leidenschaft ausführt und liebt. Das ist so. Also wenn mein Kunde anruft und sagt, hier, dein Zeug geht gar nicht, dann fahre ich auch nicht heim und sage, ja, der hat schon bezahlt, ist egal. Also das ist immer, ich glaube, das ist definitiv verständlich, aber ja, das ist ja noch eine gute Zeit, die du noch vor dir hast. Aber du merkst es schon, die letzten Jahre so, das Berufliche jetzt, was du alles machst mit Fitnessmarkt.de und so, das ist jetzt dann immer mehr.
Genau, also wir haben ja schon vorher viel gemacht und viele Sachen aufgebaut, aber ich habe natürlich sehr viel Infrastruktur, also meine Schwester hilft natürlich extrem in der Firma und wir haben sehr viel geschaffen, damit ich überhaupt diese Freiräume habe, sonst würde das ja nicht gehen. Sehr gute Leute letztendlich auch, die dann die Sachen übernehmen, aber trotzdem ist es so, ich meine, mir macht ja auch Arbeiten Spaß, also das ist ja vielleicht auch ein Problem, dass man halt dann zwei Sachen hat oder drei Sachen im Leben, und dann ist es halt so, dass wenn ich Montag in die Arbeit komme, dann denke ich eigentlich nicht so stark über Fußball nach, was ja auch einem hilft, egal ob gut oder schlecht gelaufen ist das Wochenende. Wenn du da erstmal dich um die Arbeit kümmerst, dann hast du mal eine andere Welt, einen anderen Impuls. Und wenn es da mal bei der einen Seite schlecht läuft, dann läuft es vielleicht bei der anderen Seite.
Auf der anderen Seite
holen. Das ist eigentlich eine schöne Balance. Und das ist auch das, was ich den vielen jungen Schiedsrichtern immer sage. Nicht nur das eine im Leben an einem festhalten, weil das ist eigentlich so, es gilt ja eigentlich für jeden, der hat ja nicht mehr mit Schiedsrichterei zu tun. Aber wenn du halt nur an einem Thema festhältst und du dich nur über ein Thema definierst, dann ist es halt schwierig, wenn du da mal ein paar Bugschüsse bekommst. Deswegen muss man da eine Balance finden.
Habe ich oft erlebt im Sport, also jetzt gerade eher in den Randsportarten, ne? Wenn dann jemand sehr gut Eishockey gespielt hat oder was auch immer, wo dann viele Dinge auf der Strecke geblieben sind im Laufe des Lebens, weil alles auf Sport war, und dann nachher hast du halt nicht die Millionen auf der Seite wie irgendwie ein Fußballer vielleicht. Und dann kann es schwierig werden. Ne? Eine Frage, die mich interessiert: Darf man jetzt als Schiedsrichter auch Fan von der Mannschaft sein?
Klar, ich bin sogar ein großer Fan.
Und wenn du die dann pfeifen musst, oder darfst du die dann nicht pfeifen?
Ja, doch. Also ich bin Fan vom TSV Altenberg, da spielt mein Sohn. Und also die darf ich auch pfeifen.
Die darfst du auch pfeifen?
Ja, die darf ich tatsächlich auch pfeifen. Und zwar ist es so, in der Jugend ist es so, wenn die Mannschaften auswärts spielen, dann muss die Gastmannschaft den Schiedsrichter stellen. Mhm. Und wenn ich Samstag ein Spiel, glaube ich, weiß nicht, Bundesliga, irgendwo in Dortmund war ich.
Aber das ist für die Kids dann schon geil.
Und am Sonntag,
wenn du da aufläufst und die kennen dich aus dem Fernsehen und dann.
Ja, das ist manchmal, das führt schon zum Streit manchmal mit meinem Sohn. weil
der findet es wahrscheinlich nicht so geil.
Ja, weil er weiß halt, dass ich da tatsächlich einfach nur konsequent meinen Stiefel durchziehe und da jetzt halt keine Rücksicht nehme auf ihn. Er hat so eine Phase gehabt tatsächlich, wo er dann im Fernsehen zu viele Schwalben gesehen hat und dann hat er sich eingebildet, da hatte ich tatsächlich auch ein Spiel mit ihm, da hat er sich eingebildet, dass er sich da bei jedem leichten Kontakt da auf den Boden schmeißen musste. Hat er sich viermal hingeschmissen, habe ich viermal nicht gepfiffen. Und dann
gab es zu Hause dann Diskussionen.
Riesentheater. Und dass ich nie mehr so ein Spiel pfeifen sollte und sonst was. Und dann habe ich mit ihm quasi erstmal eine Lektion. Ich habe ihm mal gezeigt, was faul ist.
Hast du ihm gesagt, wir sind nicht in Italien?
Das hast du jetzt gesagt.
Ich darf das sagen.
Also ich, das habe ich nicht gesagt. Also.
Nicht schlecht. Ja, und Bundesliga, hast du da auch einen Verein, den du besonders magst, oder darfst du das so nicht?
Wie gesagt, es ist ja für mich ich mag Fußball und ich mag schönen Fußball und das hat jetzt weniger mit Vereinen, mit einzelnen Spielern etc. Mhm. Ich respektiere alle Vereine, ich respektiere alle Spieler. Ich sehe sehr viele Spieler, die wahnsinnig viel Respekt auch vor uns, vor mir haben. Und das ist ein Miteinander, weil wir repräsentieren ja auch, letztendlich ist es ja eine Sportart, die ja in der Masse
angeboten wird. Ja, Wahnsinn, es gibt nichts anderes, was so und so unglaublich zieht.
Ne, dieser Rolle muss man sich halt bewusst werden und auch das ist aber eben, ja, die Spielergeneration, die wir jetzt haben, ist schon echt so, dass die auch super geschult werden, auch medial gut geschult werden, deswegen ist das eine Sache, wo ich
sage, du hast nicht mehr so die Spieler, die bei den Interviews irgendwie
die sind alle gut.
Das Gleiche sagen, ist schon besser. Und auch die Athletik hat sich extrem verändert. Genau. Also muss man ja schon mal sagen, also auch wenn ich manchmal über die Fußballer ein bisschen abläster, verglichen mit anderen Sportarten, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt ein paar Sportarten, die völlig unterbewertet sind, wo man so denkt, ja, die machen da halt ein bisschen, hier Bobfahrer zum Beispiel, die fahren da halt runter. Dass es für Athleten sind, aber da hat sich im Fußball schon eine Menge getan, also merkt man schon.
Bobfahren ist ja jetzt auch deine Leidenschaft,
habe ich gesagt. Ja gut, Bobfahren, da betreue ich halt die zwei Jungs und die haben da richtig Spaß und ich richtig Spaß mit denen. Jetzt haben sie doppelt Gold geholt, ist natürlich für mich eine Riesenfreude. Aber mir gefällt auch beim Bobfahren, wenn wir da ganz kurz abschweifen, das sind halt so Sportarten, die auch ich früher in keiner Weise wahrgenommen habe, wo ich so denke, ja, die fahren halt diese Rinne da runter und da muss einer lenken können und ist irgendwie cool. Aber die Jungs, die laufen, obwohl die über 100 Kilo wiegen, die 100 Meter unter 11 Sekunden. Wahnsinn. Also abartige Athleten, die beugen irgendwie 250 Kilo tief. Also Werte, die wirklich so im Gewichtheben beeindruckend sind für so einen normalen Athleten. Und sind einfach unglaubliche Trainingstiere, die wirklich alles machen. Jeden kleinen Strohhalm nehmen, um noch ein bisschen schneller zu sein, noch ein bisschen fitter zu sein. Und kriegen dafür verhältnismäßig relativ wenig Anerkennung einfach verglichen mit so einem Fußballer. Und ich habe natürlich im Fußball auch ein paar Erfahrungen gemacht, ist jetzt egal bei welchem Verein, ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich einen Spieler gehabt, der hat eine Achillessehnenverletzung gehabt. Und da habe ich mit dem gearbeitet und habe gesagt, pass auf, du musst hier diese Übung machen auf dem Stein, wo du hinten die hintere Kette auf Länge bringst und da mal Wade richtig Spannung raus, das viel Spannung in der Fußsohle, in der Wade und so weiter, kommt dein Problem her. Ja, nee, denen ist nichts für mich. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, aber du verdienst doch dein Geld hier mit Fußball und du bekommst Prämien, wenn du aufläufst, du bekommst Prämien, wenn du noch ein Tor schießt vielleicht und so. Ist ja irgendwie wichtig, dass du instand gehalten bist, irgendwie fit bist. Ja, aber denen ist nichts für ihn. So, ne? Und das sind halt so die Unterschiede, also wenn ich den Jungs was erkläre, die hören zu, ne? Die wollen wirklich alles machen, um dieses kleine bisschen noch rauszuholen. Und bei Fußball hast du einfach manchmal, wenn die halt so extrem talentiert sind und so über viele Jahre halt schon so, ja, hofiert wurden auch, muss man ja sagen, ne, als junge Menschen, dann ist einfach oft anders vom Engagement, was die haben. Gibt auch ganz andere Fußballer, das sind natürlich sicher Einzelfälle, aber da machst du halt einfach so über die Jahre deine Erfahrungen. Habe auch ganz andere Erfahrungen gemacht, auch gerade in jüngster Zeit mit Fußball, mit ein paar Spielern, die wirklich extrem interessiert sind an ihrer Athletik und machen, und da passiert auch viel. Und ja, spannend. Hast du mal so mitbekommen, vielleicht von irgendwie einem Verein, ich glaube, das interessiert die Leute immer, da muss ich auch mal vielleicht ein extra Video zu machen. Es gibt ja immer diese Fälle, wo dann Spieler von Bayern München oder so irgendwie Verletzungen haben, wie ein Kreuzbandriss, und die sind nach einer Zeit wieder auf dem Spielfeld, wo du sagst, geht nicht. Hast du da mal irgendwie jemanden so gekannt, wo irgendwie sowas so ein Fall war, wo du sagst, oder kriegst du da manchmal mit, wie die auch dann besonders behandelt werden oder so? Seid ihr da so nah dran?
Also ich habe ja, also wenn ich Verletzungen habe, ich bin ja immer so einer, der auch maximal alles ausschöpft, was geht.
Alles, was geht.
Also alles, was geht. Also
von Wundermittel, wird alles probiert.
Wird alles probiert, alles, was legal ist sozusagen. Und ja, es ist so, dass ich glaube, am Ende ist es halt auch ein Stück weit Kommunikation. Also sprich, die Verletzung, wie schlimm die Verletzung ist, die kannst du ja, also
ja,
in der Kommunikation kannst du ja da sehr viel machen. Ja, da kannst du sagen, hat der einen Bündelriss oder hat der nur einen Faserriss oder ist da, also das sind, glaube ich, auch so Themen, die da eine Rolle spielen.
Ja.
Hat er auch was mit Außenwirkungen, Medien, wie ist die medizinische Abteilung von so einem Verein? Und da sind da, glaube ich, so Feinheiten, wo man reingucken muss. Aber Fakt ist, dass da eine Betreuung ist, die ist Wahnsinn. Also das ist natürlich, das ist eine tolle Betreuung, was wir auch jetzt in Deutschland haben. Auch wir Schiedsrichter werden ja auch super betreut und haben Zugriff auf unterschiedliche Ärzte etc. Und deswegen die Spieler, wenn du da quasi sich komplett auf deine Regeneration wieder fokussieren kannst und nicht noch 20 andere Baustellen hast, dann kommst du halt schneller zurück.
Ja.
Der Laie, der muss ja noch arbeiten, der hat noch alles Mögliche.
Bekommt ein 6er Krankengymnastikrezept, wo er dann 15 Minuten bei 6 verschiedenen Therapeuten vorspricht.
Und das ist schon ein Unterschied, ob du am Tag dann halt 3, 4, 5 Sessions hast oder ob du halt in der Woche einmal da hingehen kannst. Und deswegen ist das schon nochmal...
Ja. Ich glaube, es sind ganz viele Faktoren. Also das, was du jetzt sagst, ist mit Sicherheit ganz, ganz großer Faktor. Aber es ist auch, was du eigentlich auch schon mehr oder weniger gesagt hast, die Willenskraft auch von den Leuten, dass die halt sagen, ich will wieder aufs Feld. Dann glaube ich auch, dass man nicht vergessen darf, dass einige auch wirklich dann später ihren Preis bezahlen. Also auch das manchmal, ne, wo man einfach keine Wunder vollbringen kann. Die Leute aber unglaublich schnell sich wieder massiv belasten dann und die halt dann eben im Alter einfach oder wenn sie dann die Karriere gegen Ende geht, da teilweise einfach ihren Preis auch für bezahlen. Das ist sicher ein großer Faktor. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, also das sind sicher so die maßgeblichen Sachen, glaube ich.
Absolut.
Wo die Spieler schon, weil Wunder kannst du letztendlich halt nicht vollbringen. Also der Körper braucht halt so seine Heilungsphasen und so. Aber das finde ich, glaube ich, mache ich mal ein extra Video zu, weil das ist schon immer wieder spannend, wie schnell manche wieder zurückkommen.
Klar.
Wobei auch wir zum Beispiel bei vielen Sachen seit Jahren schon predigen, schneller ranzugehen auch. Also das ist auch ein Riesenunterschied, glaube ich, wie jemand klassisch zu Hause bei seinem Arzt behandelt wird und was eben dann so ein Mannschaftsarzt macht, weil wir da einfach oft viel weiter sind im Verständnis des Körpers und so weiter in diesen Sportbereichen. Und davon profitiert ja auch die restliche Medizin. Das ist schon immer spannend. Cool. Hatten wir jetzt auf jeden Fall, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, 37 Minuten. Gar nicht schlecht. Ich fand es extrem spannend. Selbst für mich jetzt als Nicht-Fußball-Fan, ich kann mir vorstellen, so manche, die draußen gerne Fußball schauen, fanden den Einblick mal extrem spannend, dass mal ein Schiedsrichter so offen spricht, was da so passiert und abgeht. Vielen Dank für die offenen Worte, Dennis. Hat mir viel Spaß gemacht.
Super.
Und ich glaube, ich will deinen Kniestand jetzt noch sehen.
Ach du liebe Güte.
Und den filme ich dann und für die anderen dokumentiere ich. Komm, mach mal einmal einen Kniestand. Aber du musst jetzt nichts beweisen, ja, nicht Aua machen jetzt.
Ja, also jetzt hier direkt vom...
Ja, mach mal.
Vom Abendessen.
Ich will jetzt einmal angeben mit dir. Warte, ich muss gucken, wie ich dich dabei gefilmt bekomme. Wenigstens für die YouTube-Leute. Und den anderen beschreibe ich dann, wie gut es... Ich habe dich ja natürlich vorher nicht gesehen, ne?
Also vorher, muss ich sagen, vorher... War hier zu Ende.
Vorher war da fertig.
Also hier war es zu Ende, ja. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich so kalt...
Also immerhin kannst du schon mal super auf die Fersen sitzen. Das kriegen auch schon ganz viele nicht hin. Gerade im Leistung... Also dass du hast dich gerade relativ entspannt auf deine Fersen gesetzt.
Ja.
Und auch das kriegen schon ganz, ganz viele nicht mehr hin. Richtig? Also da bist du schon... Ja, das ist...
Also im Prinzip komme ich so...
Das ist schon stark. Also Dennis kniet da, für die, die nur zuhören.
Also ich...
Hüfte ist oben, Kopf ist unten. Das ist schon stark.
Also ich muss sagen...
Also in der Fußballwelt gehst du da als absolut Stretching-Prinzessin durch, würde ich sagen.
Also ich weiß nicht, früher ging es halt wie gesagt gar nicht, aber jetzt, wenn man da 4, 5 Monate dran bleibt, dann ist das schon eine gute Sache.
Und jetzt weniger Verletzungen.
Absolut.
Also ich wünsche dir auf jeden Fall abschließend alles, alles Gute, dass du bis 47, national wenigstens, noch pfeifen kannst, also noch ein bisschen Spaß an dir haben. Und ich werde im Fernsehen jetzt auch mal öfter hinschauen, wie viel du läufst. Alles klar. Okay. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Danke für die Worte. Ciao. So, das war doch super. Vielen Dank.